Es gibt so Filme, die bleiben hängen. Vielleicht wegen der Musik, wegen der besonderen Stimmung, wegen der schauspielerischen Leistung. Und einer dieser Filme ist Gundermann von Andreas Dresen. Und Gundermann, bereits letztes Jahr im Kino angelaufen, hat vor kurzem nochmal richtig abgeräumt beim Deutschen Filmpreis. Hat er wirklich mehrere Lolas bekommen, unter anderem auch für das beste Drehbuch. Denn das ist ja nicht ganz unwichtig für den Film. Und der ging an die Drehbuchautorin Laila Stieler. Die ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo.
Es ist schon ein paar Wochen her, aber können Sie sich noch an diesen Abend erinnern, wie das gewesen ist, als Sie da plötzlich nach vorne gebeten wurden?
Ja, na klar, sehr gut sogar. Also das wird man wahrscheinlich auch nicht vergessen, sowas. Also ich bin ja auch zum ersten Mal nominiert gewesen, insofern und habe dann auch zum ersten Mal so einen großen Drehbuchpreis gekriegt. Und ja, das ist natürlich Aufregung pur. Die Veranstaltung selber ist, ich sag mal so unter uns, ja, also jetzt hören natürlich alle mit, aber relativ zäh gewesen, für mich jedenfalls. Und ich saß neben Andi Dresen und habe dann natürlich also immer wieder seine Hand gegriffen, wenn irgendwer von uns dran war. Und wir waren ja mit dem Film 10-mal nominiert, also bevor es überhaupt zu Drehbuch kam, gab es schon ein paar Preisträger aus unserem Team, was mich natürlich sehr gefreut hat, ja.
Das ist übrigens, also Sie müssen dann kurz beschreiben, Sie sind auf der Bühne, aber weil Sie sagen, aus unserem Team, das habe ich auch so gedacht, Sie arbeiten ja teilweise so lange zusammen, also die Szenenbildnerin Susanne Hopf hat zum Beispiel auch eine Lola bekommen, die Kostümbildnerin, die hatten wir hier auch schon im Gespräch, Sabine Kreunig hat einen Preis eben bekommen, dann natürlich Andreas Dresen selber, ich glaube, das muss ja für Sie fast dann am Ende wie eine Familienfeier gewesen sein.
Brigadefest, ja.
Brigadefest trifft es ganz gut. Also ein besonderer Abend. Und wenn man da so hingeht, man weiß ja, man ist nominiert. Wie gehen Sie da hin? Sagen Sie dann, ich bin jetzt entspannt, wenn es nicht klappt, dann nicht? Oder rechnet man dann schon mit einem Preis?
Nee. Also es war ja so, wir haben, als die Nominierungen ausgesprochen wurden, das habe ich erstmal gar nicht mitgekriegt, habe ich dann im Laufe des Vormittags, also am Tag später, einen Anruf gekriegt von Andi Dresen, ja dann und dann purzelten auch viele Mails rein und alle sagten, Mann, weißt du schon, wir sind 10-mal nominiert und du bist auch dabei. Also das war im Grunde schon das ganz große Geschenk für unseren Film. Dachte, wow, das kann ja kaum noch besser kommen, ja, dass man so eine Nominierung ist ja schon eine Wertschätzung an sich, ja, also das ist ja, da hat man ja schon gewonnen im Grunde.
Ja.
Und natürlich wäre es für mich auch okay gewesen, keinen Preis zu kriegen, weil die Kollegen, mit denen zusammen ich nominiert war, das waren auch starke, tolle Filme und das war sozusagen auch eine gute Gesellschaft für mich und ich bin da, also dahingehend, was jetzt den Preis an sich betrifft, war ich entspannt, hab gedacht so, also ich bin im Grunde schon beschenkt, ja. Nicht entspannt ist man natürlich bei so einer Veranstaltung, ganz klar. Also die Möglichkeit, dass man doch auf die Bühne muss oder so, ja, ich bin ja da kein Profi in der Beziehung.
Sie steht ja sonst eher, wenn man so möchte, hinter der Kamera und nicht vor der Kamera.
Ja, genau, nicht ohne Grund, ja. Und das hing ja so wie ein Damoklesschwert dann über mir, ja. So, also nicht, das ist natürlich jetzt der falsche Begriff für so eine dann doch eher freudige Sache, ja. So.
Aber es ist auf jeden Fall ungewohnt und Sie sind ja jetzt auch vor dem Preis schon sehr, sehr gut im Geschäft gewesen, haben schon lange mit Andreas Dresen zusammengearbeitet, auch mit Doris Dörri, schreiben regelmäßig Drehbücher. Ist es trotzdem so, ich meine, man sagt ja immer so Preise, ach na ja, komm, so wichtig ist es nicht, aber ist das für die berufliche Arbeit hilfreich, dass Sie seitdem gemerkt haben, also neben den Glückwünschen, die man so empfängt, dass dann vielleicht die Auftragslage auch nochmal eine andere ist?
Ach na ja, ich sag mal, ich klopfe jetzt mal auf Holz, die Auftragslage ist für mich ganz schön. Also vor allen Dingen ganz dahingehend ganz gut, dass ich mir hauptsächlich auch aussuchen kann, was ich mache, was ich schreibe. Und dann bin ich natürlich auch ganz gut, sage ich mal, wenn ich schreibe, was ich schreiben will, dann ist es immer noch anstrengend und dann ist es immer noch, sagen wir mal, eine Frage oder ein Glück, ja, wenn einem dann auch ein gutes Drehbuch gelingt. Da fängst du so mit jedem Stoff eigentlich immer wieder von vorne an, weil jeder Stoff ja anders ist, ja. aber das sind alles Stoffe, die ich wirklich gerne machen will. Und im Moment sitze ich und arbeite eigentlich an Sachen, die ich also im Grunde schon Jahre zuvor zugesagt habe. So,
Das ist interessant. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Ich bin ja nur kein Drehbuchautor, weil ich habe Sie jetzt im Norden erreicht, im ländlichen Raum, glaube ich. Kann ich mir das so vorstellen, Sie sitzen jetzt so in einer alten Villa an so einer alten Schreibmaschine und tippen jetzt gerade am aktuellen Stoff, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, also weder alte Villa noch alte Schreibmaschine. Ich bin ja nicht Hemingway. Nein, wir haben ein Haus in Brandenburg, das ist neu gebaut. Also Sie können sich gut und gern ein neu gebautes Haus vorstellen. Ja. Ich sitze ganz klassisch wie alle meine Kollegen oder wie die meisten meiner Kollegen am Computer. Das ist einfach ein Arbeitsmittel, das ich nicht mehr missen möchte, weil es die Arbeit so unendlich erleichtert. Also wenn ich sozusagen wieder wie früher mit Schreibmaschine schreiben müsste und alles wäre in Stein gemeißelt und dann malst du deine Anmerkung daran, wenn du was korrigieren willst und dann kriegst du.
Aber das ist dann später wichtig fürs Museum, habe ich so gedacht, ja. Also jetzt mal ein bisschen im Scherz, aber manchmal ist ja wirklich so bei den ganz alten Drehbüchern, ja, bei Stanley Kubrick oder so, die sind dann ausgestellt und dann sieht man dann die handschriftlichen Anmerkungen, ja, und kann sozusagen den Prozess dann besser verfolgen. Ja. Aber man denkt ja nicht ans Museum während des Schreibens, sondern nur daran, dass es wirklich praktisch ist.
Ja. Nee, naja, erstens soll es praktisch sein, zweitens bist du natürlich auch ein bisschen schneller so, nicht? Also klar, es verleitet auch dazu, Sachen zu schreiben, die man erstmal so, sagen wir mal, nicht in Stein meißelt, sondern denkt, ja, okay, das schreibe ich jetzt erstmal so hin und das kann ich später noch korrigieren. Und das ist natürlich verführerisch, das dann so stehen zu lassen und nicht zu korrigieren, ja.
Und ist es eigentlich hilfreich, dass Sie es gerade so sagen, man kann ja immer wieder korrigieren, weil wir geben hier manchmal auch so Seminare, da geht es aber um was Banaleres, um, ja, Moderationen schreiben. Und ich sage dann immer so, dass wenn man irgendwie eine Moderation schreibt, man nicht zu lange am ersten Satz hängen sollte, sondern einfach loslegen sollte. Den ersten Satz kann man immer wieder verändern, weil ich das Gefühl habe, viele glauben immer, der erste Satz, der muss richtig sitzen. Und das sollte vielleicht im fertigen Produkt dann auch. Aber so kommt man nicht zu Potte, wenn man ewig auf den ersten Gedanken wartet. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist.
Naja, ich glaube, das ist von Autor zu Autor verschieden. Bei mir ist es schon so, dass ich die Stimmung haben muss. Also ich muss den Ton finden von der Geschichte. Und vorher kann ich zwar irgendwie alles Mögliche drumherum schreiben und mich der Recherche versichern und strukturelle Überlegungen anstellen und so weiter. Ja. Aber dann, sagen wir mal, der erste Satz oder die ersten Sätze, das ist ja anders als bei einer Moderation. Ja. Man findet ja dann so langsam rein. Die ersten Sätze ich schreibe ja auch nicht gleich Drehbuch, ich gehe ja erstmal in ein Exposé und dann kommt ein Treatment, also weitgehend noch literarische Fassungen, der kürzere der Drehbucharbeit, und das Drehbuch selber ist dann sozusagen mein Kompott, das ist meine Nachspeise, also das eigentliche findet vorher statt. Ne?
Also ist es, wenn Sie sagen, die Nachspeise, weil die auch immer am liebsten ist, ist Ihnen am liebsten und aber auch am einfachsten dann, also weil dann sind es nur noch die...
Die ist einfacher. Das Ungeliebte, aber wirklich Notwendige findet vorher statt, also die Strukturarbeit. Ne? Schön ist auch noch die Recherche, weil man lernt irgendwie sehr, sehr viele Leute kennen, also im Fall von Gundermann, natürlich Conny Gundermann und die Seilschaft und viele ganz tolle Leute aus dem Umfeld von Gerhard Gundermann, also jetzt zum Beispiel, ja, oder bei anderen Stoffen sind es dann eben andere Leute, ja, und es ist immer ein tolles Erlebnis und ein Gewinn. Und irgendwann ist natürlich aber die Recherche vorbei, sonst recherchierst du dich in den Wald oder schiebst das Schreiben vor dir her, weil du den Ton noch nicht gefunden hast und recherchierst immer weiter. Und dann muss irgendwann die Strukturarbeit kommen, und schon in der Struktur, und Struktur hat auch was mit Stimmung zu tun, nicht? Also wenn ich sozusagen am Anfang ein Buch zu strukturieren, dann liegt die Stimmung auch in der Erzählweise, also wie schnell erzähle ich einen Plot oder wie langsam mache ich mich daran, wie komisch ist das, wie schaffe ich die Übergänge und so weiter. Das hat alles schon mit Ton zu tun und mit Stimmung. Das realisiert sich für mich dann später im Drehbuch.
Jetzt bei Gundermann haben Sie, glaube ich, über 10 Jahre, natürlich nicht permanent sich an dem Drehbuch gesessen, aber vor 10 Jahren wurde irgendwann, oder mehr als 10 Jahren waren es ja, die Idee geboren. Ohren. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie werden ja oder haben auch zwischendurch definitiv an anderen Projekten gearbeitet. Mhm. Ist es dann so, dass Sie sagen, so jetzt bin ich mitten in der Recherche von Gundermann, jetzt muss ich aber erstmal mich um ein anderes Projekt, die Lehrerin kümmern, jetzt mache ich das mal. Und dann mache ich wieder das. Also das ist ja auch irgendwie, stelle ich mir nicht so einfach vor, weil Sie ja wahrscheinlich an 5, 6 Sachen manchmal gleichzeitig arbeiten.
Ja, nee, ist aber genau so. Also natürlich versuche ich so Arbeitsgänge, Arbeitsphasen auch abzuschließen. Ja, also wenn ich eine Recherche zu Gundermann habe, dann versuche ich die abzuschließen, bevor ich ans nächste Projekt gehe. Dass ich das sozusagen vormittags Gundermann recherchiere, nachmittags Lehrerin schreibe, das findet so nicht statt. Das fällt mir schwer, das zu durchmischen. Also ich versuche mir so kleine Blöcke zu schaffen. Aber ja, genau so läuft es natürlich. Ja, und du musst immer gucken, dass du zwischendurch immer wieder ein bisschen Abstand findest und das eine Projekt gehen lässt, damit das andere kommen kann und dann wird da weitergearbeitet.
Wie ist denn eigentlich denn, ich stelle mir so vor, der Zeitdruck, also ich glaube, Sie kennen Andreas Dresen ja ganz gut, der hat dann zwischendurch 3 andere Filme ja seitdem gedreht, aber es gibt ja bestimmt auch Auftraggeber, die sagen, also leider Stieler, wie lange denn noch, wir wollen doch jetzt im nächsten Frühjahr anfangen zu drehen.
Die gibt's.
Die gibt's auch, ja.
Ja. Also im Fall von Gundermann war das entspannt, weil es war ja auch lange überhaupt nicht klar, wann wir drehen wollen. Und Andi Dresen sagte immer, wir müssen ein Buch haben, was hieb- und stichfest ist. Und irgendwann sagten auch andere das, natürlich Produzenten und dann irgendwann auch Förderer. Und wir haben uns da auch sehr leiten lassen von der Meinung von außen, vielleicht zu sehr eine ganze Zeit lang, weil wir wollten ja etwas schaffen, was, sagen wir mal, gesamtdeutsch gesehen wird und nicht nur im Osten erkannt wird. Was natürlich für mich eine andere Schreibweise ist, weil ich schreibe ja von innen heraus und aus der Perspektive der Betroffenen, sag ich mal, ja, also derjenigen, die die DDR selbst erlebt hat. Und auch aus meiner Erfahrung heraus, da verkürzt man natürlich Dinge, ja. Da sagst du FDJ, ja, zum Beispiel.
Ja.
Und oder FDJ-Hemd und ja, sagen wir mal, der jüngere Mensch aus Westdeutschland fragt, was ist
das? Aber ganz ehrlich, das könnte auch der jüngere Mensch inzwischen aus dem Osten auch fragen.
Ja, genau.
Das macht es wieder ganz interessant.
So, das heißt, du musst das irgendwie erklären, ja. Darfst aber natürlich nicht so wie der Erklärbär daherkommen, der sozusagen an alles irgendwie noch so ein Klammern heftet. Und das ist übrigens, wie willst du das auch machen, ja? Da entstehen dann schreckliche Dialoge bei sowas, wenn du alles anfängst zu erklären. Also muss es irgendwie elegant passieren und muss es also so passieren, dass du nicht so in Kürzeln sprichst, sondern dass es für alle verständlich bleibt und aber auch nicht zu sehr vereinfacht. Das sind so die Schwierigkeiten so. Also das war sozusagen die Gundermann-Aufgabe. Und ja, klar, also um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, natürlich habe ich auch andere Filme geschrieben dazwischen, wo es andere Termine gab. Das war zum Teil einfacher, weil die Vorgaben klarer waren.
Also es lässt sich manchmal unter Druck auch, das muss nichts Schlechtes sein, sondern es ist manchmal auch hilfreich, weil man dann weiß, man strukturiert sich dann einfach auch anders.
Ja, ist so, ja. Also das kann natürlich trotzdem auch passieren, dass es mal einen Termin gibt und ich mit dem Stoff nicht so zurechtkomme oder nicht termingerecht zurechtkomme oder so. Aber ich versuche das zu vermeiden.
Interessant ist, weil Sie gesagt haben, so, na, nicht zu ostdeutsch, auch für die Westdeutschen verständlich. Ich finde wirklich, das ist die Stärke von Gundermann. Das ist mehr als ein Film über die DDR geworden. Auch ein Film darüber.
Ja.
Aber es ist auch ein toller Musikfilm zum Beispiel.
Ja.
Man kann es aber auch ganz abstrakt sehen, wie so ein Film über jemand, der permanent gegen Widerstände ankämpft und ein guter Mensch ist, aber also so eine klassische Charakterstudie, ja. Also also dieser Gundermann selber ist ja einfach auch ein interessanter Typ, der sozusagen, um Gutes zu erreichen, manchmal sich auch mit den falschen Leuten einlässt. Ja, das kann ja auch eine märchenhafte Figur sein.
Ja, ja. Also. Also das war die Idee, nicht? Also das natürlich am konkreten Schicksal von Gundermann etwas zu erzählen, was sich auch verallgemeinern lässt, nicht? Also, und es ist natürlich in unserer Zeit auch so, dass man sich immer wieder fragen muss, wenn ich etwas Gutes will, wie weit kann ich gehen, wen oder was darf ich dafür opfern, und dass es da auch extreme Charaktere gibt, ne? Ich sag mal, da gibt es ja viele Beispiele, jetzt ad hoc fällt mir Julian Assange ein oder so, ja. Also wenn du, sagen wir mal, Idealist bist und ein großes Ziel hast, dann kommst du an diesen Punkt. Aber vielleicht nicht nur, es ist vielleicht in jedem Leben so, ja, dass man solche Erwägungen hat und solches und so und Dinge abwägen muss gegeneinander, ja.
Wenn man Sie jetzt selber als Person betrachtet, aber auch Andreas Dresen, das ist ja interessant, Sie sind auch, keiner kann was für sein Geburtsjahr, aber insofern, Sie haben die DDR noch sehr bewusst erlebt, mhm, aber waren jung genug, um sozusagen dann nach dem Mauerfall richtig durchstarten zu können. Ich fand es interessant, dass Andreas Dresen bei der Preisverleihung nochmal drauf eingegangen ist, Mensch, 30 Jahre nach dem Mauerfall gewinnen wir dieses Ding. Das schien ihm viel bedeutet zu haben, auf jeden Fall. Ja. Und muss man auch sagen, wenn wir zurückblicken ins Jahr 89, da kannten Sie sich ja auch schon. Da haben Sie ja gemeinsam studiert.
Hm. Ja, ja. Ja, also ich meine, natürlich bedeutet das uns was, also dass der Gundermann so ausgezeichnet wurde. Man muss bedenken, dass in der Filmakademie, die 2000 Mitglieder hat, ich glaube 80-90% dieser Mitglieder aus dem Westen kommen. Also das ist nicht ihre Geschichte, die wir erzählt haben. Und die haben uns ausgezeichnet. Ich meine, das hat doch Größe, oder? Dass die haben uns ausgewählt, ja. Das finde ich schon enorm, muss ich sagen. Und gewissermaßen, ich will das jetzt nicht beschreien, aber wir hatten das Gefühl, dass es wie so eine Art Zäsur auch ist, dass jetzt mit dem Film oder der Film in eine Zeit kommt, in der anders nachgedacht wird über diese Wende, in der auch Leute, die sagen wir mal damals alles richtig fanden und gut gelungen und so weiter, sich zurücklehnen und sagen, Moment mal, ja, vielleicht war doch nicht, ist das alles doch irgendwie, hätte, wenn es anders gelaufen wäre, wie wäre das dann? Hör mal, wie war das eigentlich für euch damals, als Deutschland wieder vereinigt wurde? Ja, weil ja per se damals, sagen wir 1989, von westlicher Seite immer angenommen wurde, das muss für alle toll sein. Also das muss für alle toll gewesen sein, ja, dass das passierte. Und war es ja vielleicht auch, aber erstens nicht für alle und zweitens nicht zu 100%. Also das schon gar nicht, ne?
Das hing sich immer ein bisschen vom Alter auch ab, wie alt man war und in welcher Branche man auch gewesen ist, ob man dann zu den Wendegewinnern oder Wendeverlierern auch gehört hat. Ich fand es kurz ganz interessant, ich will jetzt hier nicht so das alte Fotoalbum aufschlagen, aber trotzdem ist ganz spannend, weil ich die DVD von Stilles Land habe, da haben sie auch das Drehbuch geschrieben und die DVD ist toll, weil neben dem eigentlichen Film sind die ganzen Kurzfilme drauf von Andreas Dresen. Ja, ja. Unter anderem musste man ja fürs Studium auch Dokumentarfilme drehen, da gibt es einen sehr bemerkenswerten Film über jemanden in der Nationalen Volksarmee, wie der dann sein Eid schwören muss, was jeder muss, heißt der Film. Und da sind Sie schon mit dabei, noch unter Ihrem Mädchennamen Laila Junge, ist ganz interessant. Also man merkt ja auch so, dass sich zwischen diesem Film und sagen wir mal so schnell, es geht nach Istanbul, 3 Jahre später einiges getan hat, weil da sind Sie schon Laila Stieler. Aber auf jeden Fall, Szenarium steht noch da, Laila Junge. Und schönes Wort Szenarium, dachte ich so, das hat man damals so üblicherweise gebraucht für Drehbuch.
Ja. Also das war, wir waren ja, also das gab es nur in der DDR. Und die DDR ich meine, ich glaube in Polen und in der Tschechoslowakei damals gab es das auch schon und in der Sowjetunion natürlich, diese arbeitsteilige Ausbildung. Also arbeitsteilig heißt, wir haben nicht einfach nur so Film studiert, wie das in der BRD üblich war, da waren alle Filmemacher sozusagen, ja, und haben irgendwie also alles gemacht, sondern wir haben von vornherein in Departments studiert, also in Regie, Drehbuch, Kamera, Produktion und so weiter, nicht? Und damals, ja, tatsächlich hieß Drehbuch schreiben noch Szenarium schreiben. Und die alte Form war tatsächlich auch noch wie, sagen wir mal, auch Theaterbücher sahen, glaube ich, so aus, ja, dass du auf der linken Seite die Regieanweisungen hattest und auf der rechten, auf dem rechten, also wenn du konntest ein Blatt Papier, so ein A4-Blatt in der Mitte, also quer falten, und dann hast du links die Regieanweisungen gehabt und rechts war sozusagen der Dialog. Und das war mal hochinteressant, weil ich hatte einen tollen Arbeitspartner, Ulrich Plenzdorf, zu der Zeit, ja, als ich ich habe Dramaturgie gemacht bei einem Projekt von ihm. Und dieser war blutjung und konnte wirklich viel lernen, also natürlich viel mehr von ihm, als er von mir, klar war. Aber, und der sagte, wie schreibst du einen guten Dialog, weißt du das? Ich sage, nee, hab keine Ahnung. Naja, du faltest die Seite. Du faltest die Seite so, dass du eben nur die Regieanweisungen liest. Und dann, wenn du die Regieanweisungen liest und die Seite umdrehst und dann den Dialog liest, dann muss es so sein, dass das eine mit dem anderen so wenig wie möglich zu tun hat. Also der Dialog soll nicht das wiederholen, was die Regieanweisung schon erzählt. Deswegen erinnere ich mich so auch an die äußere Form dieses Szenariums.
Ulrich Plenzdorf, muss er sagen, großer Autor, hat, korrigieren Sie mich, Sie kennen sich ja besser aus, die neuen Leiden des jungen Werthers geschrieben. Ja. So rum, hat dann auch später einige Folgen von Liebling Kreuzberg geschrieben, einige wurden von Jurik Becker geschrieben, einige von Ulrich Plenzdorf. Also wirklich auch sehr, sehr großer Name. Ich habe nur so gedacht, also wir wollen es nicht zu lange an, was jeder muss festhalten, aber das sagt ja trotzdem auch sehr viel, wie wichtig das Dokumentarische auch ist und dass das Dokumentarische trotzdem auch ein Szenarium braucht, ja. Also, das müssen Sie auch mal kurz erklären. Also was schreibt man dann auf? Es gibt ja zum Beispiel eine Szene, da ist eine Weihnachtsfeier bei der NVA und die ist, naja, die ist schon so ein bisschen steif, sagen wir mal so.
Oh ja, die ist wirklich traurig.
Ja, aber da müssten Sie doch nicht viel aufschreiben, oder? Also das filmt man doch einfach ab, oder was steht da im Szenarium drin?
Weihnachtsfeier. Naja, also im Szenarium stand, also ist der Film hat eine kleine Vorgeschichte, nicht? Wir die Zeit, als wir den Film gemacht haben, das war die Zeit der Abrüstung der Mittelstreckenraketen in Europa. Das war Gorbatschow-Zeit, ne? Und das war sozusagen, und wir haben uns mit dem Dokumentarfilm, der dann später auch im Giftschrank verschwand, auf ein heißes Eisen sozusagen gestürzt, die NVA, also die Nationale Volksarmee, zu beschreiben, war schon schwierig. Da gab es in der DDR hauptsächlich so Heldenfilme, nicht, wo alles irgendwie gut war und toll, und wenn es ein Problem gab, dann wurde das aber auch schnell wieder weggeredet und so. Und uns schwebte schon was anderes vor mit dem Film. Also im Grunde hatten wir die große Idee zu sagen, hey, wozu brauchen wir eigentlich noch eine Armee? Wenn doch überall abgerüstet wird und wenn wir sogar, also Gorbatschow zu der Zeit, in Vorleistung gehen, es wäre doch genial, wenn Armeen verschwinden würden. Also wir hatten sozusagen eine ganz große Idee mit dem Film, ja.
Und das klang ja auch damals aberwitzig und es wurde ja dann sehr bald eingeholt von der Geschichte. Aber damals war das ja wirklich so, der Gedanke.
Ja. Und das war, ich meine, wir hatten ja auch den Kalten Krieg erlebt. Wir hatten die Angst auch erlebt, ja, als die Atomwaffen stationiert wurden und so weiter. Ich meine, ich habe als Kind noch Altstoffe gesammelt für Vietnam. Also wir haben sozusagen der Krieg und die Kriege der Welt, wir waren ja sehr politisiert, die haben uns schon als Kinder beschäftigt, ja. Und naja, wie auch immer, also wir hatten mit dem Film so eine Art Friedensbotschaft und wollten das festmachen an der Geschichte eines jungen Mannes. Und es war ganz bewusst so, dass wir sagten, okay, wir wollen uns jemanden suchen, dem das jetzt richtig schwer fällt. Und es lag nahe zu erzählen, dass es jemand ist, der gerade Vater geworden ist, ne? Und fanden dann eben diesen Dieter. Und dann, das war Anfang zweites Studienjahr, dann mussten wir beide, also Andi Dresen und ich, also und mit uns sozusagen unser ganzes Studienjahr, in ein Zivilverteidigungslager. Also ich weiß noch, ich bin nach Bernburg gekommen, also in der Nähe von Bernburg damals.
Also auch als Frau wurden Sie da eingezogen, in Anführungszeichen?
Naja, die Männer kamen zur Reserve, die haben sozusagen dann 6 Wochen waren die Reservisten in irgendeinem anderen Lager und wir haben so Rotkreuz gemacht, Sachen, aber auch schon in einem Lager und auch schon mit Sturmbahn und mit Marschieren und sowas. Und das war irgendwie, ich meine, wir hatten diesen Film schon im Kopf und das hat sozusagen das nochmal so richtig unsere Sicht so geschärft. Wir waren stinksauer. Ich weiß noch, während der Zeit haben wir uns immer Briefe geschrieben, Andi Dresen und ich, wo wir den Film konzipierten. Das hat uns natürlich auch ein bisschen abgelenkt, oder das war auch wie so ein Ventil, ja. So, und was schreibt man dann in ein Szenarium zu einem Dokumentarfilm? Du musst ja in etwa einen Kopf, im Kopf haben, also wenn, zumal wenn, wenn das so 25 Minuten sind, ja, wo fangen wir an, und wo hören wir auf mit dem Film? Auch so ein Film braucht ja einen Bogen, ja, so. Und hat eine innere Dramaturgie. Die ist natürlich auch gebunden, sagen wir mal, an die äußeren Zeiten, an die äußeren Vorkommnisse, aber es ist klar, die Soldaten wurden ja eingezogen im Herbst, nicht? Wenn man also länger dreht, dann wird das über Weihnachten gehen, und Andy Dresen, der ja auch Soldat war, der konnte sozusagen aus dem Eingemachten berichten, wie das dann zu Weihnachten abläuft und wie man sich dann da auch fühlt, ja. Und es war also im Grunde von vornherein bestand die Absicht, zu Weihnachten dort in der Kaserne zu drehen. Und da wir ja im Team Mitarbeiter hatten, also auch Andreas Höfer, der die Kamera gemacht hat, der das bei Gundermann dann später auch wieder gemacht hat und so. Also alle waren mal Soldaten, also alle hatten mindestens einen Weihnachten bei der Armee erlebt und konnten darüber berichten, dass also die Stimmung so einer Szene, ja, und wie sowas dann abläuft, ja, das konnte man im Grunde skizzieren dann schon im Szenarium. Und was natürlich auch rein musste, war so eine gewisse Struktur, also wann sind wir bei ihm, wann sind wir bei seiner Frau, welche Fragen stellen wir denen, was werden sie mutmaßlich darauf antworten, ja, so das, und das schreibst du dann da rein, ne?
Also ich lerne auch gerade, es macht dann schon auch Sinn, so einen Plan im Kopf zu haben, auch aus logistischen Gründen, wegen der Drehzeit und so, zu welcher Zeit drehen wir und so weiter. Ja. Also kann ich nur noch mal unbedingt empfehlen für alle, die gerade zuhören, was jeder muss, ganz, ganz früher, kurzer Dokumentarfilm von Andreas Dresen, ist auf der DVD von Stilles Land erhältlich, Szenarium Laila Stieler. Wir springen jetzt mal wieder zurück vom Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, 87, 88, der Film wurde wieder aus dem Giftschrank geholt dann auch, ja. Also der blieb ja nicht lange dort.
Und, nein, er wurde sogar auch gezeigt. Und er wurde auch gezeigt. Lothar Bisky, unserem Rektor damals.
Genau, ja. Ganz wichtige Person für Sie und auch für Andreas Dresen, alle Beteiligten. Der war genau zur richtigen Zeit der Rektor der Filmhochschule Babelsberg, kann man sagen.
Ja, genau zur richtigen Zeit. Ja, das war wirklich eine Umbruchzeit schlechthin. Und ich meine, wir hatten absolut Glück in unserem Studien. Ja, der fing mit uns an quasi und hörte kurz nach uns auf. Ne? Also
genau, während der Studienzeit war er Rektor, so ab 86, glaube ich, genau, ging das. Ja, dann ging natürlich vieles weiter. Ich zum Ende des Gesprächs einfach nur noch zwei naheliegende abschließende Fragen. Einmal, also ich habe jetzt gelernt, Sie sitzen jetzt eher, Sie sitzen in keiner Villa, sitzen am Computer in Brandenburg. Und können Sie denn irgendwas verraten über das Aktuelle, was Sie gerade machen? Oder ist das noch nicht spruchreif?
Ja, nee, die sind alle noch nicht spruchreif, die Projekte. Also ich kann nur so viel sagen, ich sitze gerade im Moment an einer Serie, das macht sehr viel Spaß. Das ist mal was ganz Neues, mal eine ganz neue Form.
Das erste Mal, dass Sie für eine Serie quasi schreiben?
Ja. Und an einem Kinofilm, also das wieder verschränkt sozusagen, an einem Kinofilm, ein Nachfolgeprojekt mit Andy Dresen.
Aha. Zählen Sie eigentlich noch Ihre gemeinsamen Projekte? Sie haben ja nicht alles zusammen gemacht, aber schon die wichtigen Sachen.
Ja,
ne?
Die sind schon noch zählbar, durchaus. Ja, ich glaube, wir haben 6 Filme miteinander gemacht oder sowas. Ja, also jetzt die längeren.
Ja, also mich interessiert natürlich auch, weil Sie ja auch logischerweise kulturell interessiert sind, Sie auch ab und zu mal ins Kino gehen oder im Fernsehen irgendwas Interessantes entdecken. Gibt es denn für Sie Filme, Serien, Fernsehfilme vielleicht auch, bei denen Sie, die nicht von Ihnen sind, von Ihnen geschrieben, bei denen Sie sagen, Mensch, das ist schon wirklich gut, das ist sehr auf den Punkt gebracht, das hat mich bewegt.
Ja, also zum Beispiel der mit uns Nominierte, Der Junge muss an die frische Luft, fand ich einen ganz tollen Film. Fand ich wirklich, also das fand ich eine sehr bewegende und schön erzählte Geschichte.
Ruth Thoma hat da das Drehbuch geschrieben,
ja,
genau.
Ruth Thoma, ja. Eine ganz tolle Autorin, die also verdient verdiente Autorin, die schon lange auch Komödien schreibt und für Komödien werden die ja nur wenig Grenze geflochten in Deutschland, ja, also da ziehe ich meinen Hut davor, ja. Also das war ein toller Film und sagen wir mal, weil wir bei Komödie sind, letztes Jahr gab es eine Komödie, die ich unfassbar toll fand, das war dieses Three Billboards Outside
Epic Missouri.
Missouri. Ein unfassbar toll erzählter Film, ja. Also das war großartig. Naja, und Serien gucke ich auch viel, das interessiert mich auch, ja. Also das ist mal so für den Hausgebrauch mal echt so ein bisschen, ja, so abzuspannen oder so.
Es gibt
so,
ja wahnsinnig viele Serien, man weiß aber, ist ja fast jetzt inzwischen die Einstiegsfrage beim Smalltalk, welche Serie schaust du gerade?
Also ich habe gerade Bosch gesehen und
ja, da müsst ihr was sagen, da bin ich gerade dabei, ein Serienmagazin zu lesen. Ich wollte gerade den Artikel anfangen zu Bosch. Da müssen wir nochmal sagen, das hat auch nichts mit dem Unternehmen Bosch zu tun, ne? Das ist was anderes.
Nee, das ist, der heißt nur einfach Bosch. Das ist ein Kommissar. Es gibt ja natürlich.
Das stimmt, schon die fünfte Staffel oder so, ne? Das ist.
Ja. Also ich habe alle gesehen und das ist ja, also ich meine, Serien gucken ist ja weniger was sagen wir mal Dramaturgisches. Die Serien guckst du ja nicht wie ein Film, ja. Das ist ja, das hat ja was Psychologisches, ja. Also Bosch gehört ja dann eine Zeit lang zur Familie, ne? So den guckst du dir an und sagst, ah, okay, ja, heute Abend sind wir wieder zu Besuch bei Bosch und seiner Tochter. Und mit Familienserien muss es ja noch krasser sein, ja, wo du dann das und es hatte diesen gemeinen psychologischen Effekt des Abhängigmachens, ja. Cliffhanger und bei Krimis natürlich ganz klar, auch durch den Whodunit, durch dieses Rätsel, wer war denn nun der Mörder und so weiter, ja, so. Ich begebe mich da auch nicht ständig rein. Also ich bin kein Junkie. Ich versuche da ein bisschen, sagen wir mal, auf mich zu achten. Aber hin und wieder gibt's natürlich Serien, da schaffst du das gar nicht. Ja, die musst du hintereinander weggucken. Ja, also jetzt Bosch auch, ja, so, okay. Aber da kriegt man immer mal den Absprung, weil das hat eine besondere eben auch, sagen wir mal, sehr, also bewusst, glaube ich, langsame Erzählweise, was ich interessant finde, ja, warum man das macht, vielleicht wegen der Zielgruppe, vielleicht um einfach auch das Tempo der Hauptfigur in der Form mitzuerzählen, keine Ahnung, ja. Und es gibt andere Serien, die sind natürlich irgendwie fixer, ja.
Aber ist vorgemerkt, Bosch, okay, klingt gut. Ich wollte mir sowieso jetzt den Artikel gleich durchlesen.
Ja, wie gesagt, also ist jetzt nicht, sagen wir mal,
nicht das große Meisterwerk.
Breaking Bad oder sowas, das sind Meisterwerke, ja, wo du sagst so, wow, ja, so. Aber ich meine, du kannst ja also auch, also es muss ja zwischendurch auch, sagen wir mal, eine gute Serie geben, die jetzt nicht alle Rekorde bricht, ja, die bei der man sich auch mal entspannen kann. Das ist Bosch auf jeden Fall, ja, finde ich also für mich.
Zum Schluss eine Frage. Sie haben schon vorhin das Stichwort Julian Assange genannt. Und Sie machen ja auch teilweise Filme wirklich über Zeitgeschehen, also zum Beispiel über den NSU mitten in Deutschland, über die Opfer hatten Sie das Drehbuch geschrieben. Mhm. Gibt es denn so Sachen, wo Sie jetzt, weil wir befinden uns schon gerade jetzt 30 Jahre nach dem Mauerfall, habe ich das Gefühl, vielleicht täuscht es auch, wieder so einer Zeit des Umbruchs. Vielleicht wird dann später auch mal anders deuten, das war nicht so. Aber gibt es so Personensituation, muss ich sagen, das könnte mal ein Stoff werden für eine große Geschichte, oder manchmal ist es ja auch schwierig, gerade wenn man politisch werden will, politische Filme zu machen, weil die sind oft dann nicht so gut. Ich finde ja, Gundermann ist ein sehr politischer Film, aber trägt nicht die Botschaft Politik.
Ja, also das ist so eine Sache, ich habe mich da auch lange vorgescheut, bis NSU sozusagen jetzt also so direkt etwas zum politischen Geschehen zu äußern, und NSU, die Opfer, war für mich wie ein Befreiungsschlag, ja, dass ich sagte, okay, nee, also das muss jetzt sein, ja, über diese Leute musst du erzählen, da fühlte ich etwas wie so eine innere Verpflichtung, ja, und das hat, das war mir sehr wichtig, das Projekt, ja, und ja, in der Tat sitze ich mit Andi Dresen auch wieder an etwas, was an einem Fall sozusagen, an etwas, was tatsächlich auch geschehen ist. Zwar liegt zwar schon auch 20 Jahre zurück wieder, aber oder noch nicht ganz, aber die Ausläufer erreichen uns hier und heute auch noch. Ja, natürlich, es gibt also das passiert mir alle Nase lang, dass ich mir sage, wow, das wäre wieder eine Geschichte. Die muss man eigentlich erzählen, ja.
Das glaube ich, also dass man das immer ein bisschen mit den Augen auch der Autorin sieht.
Ja.
Ich bedanke mich jetzt erstmal sehr für das Gespräch und ich hoffe, dass heute der Tag noch ganz angenehm wird. Und jetzt nicht nur, Sie tippen jetzt nicht nur am Computer, sondern zwischendurch wird auch noch eine Tasse Kaffee getrunken.
Nee. Also ich, da bin ich sehr entspannt, was den Kaffee betrifft. Und auch das Schreiben ist, da habe ich so meine Zeiten und um so mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, das geht zum Beispiel am Nachmittag meistens nicht mehr so gut. Also da muss ich wirklich die Morgen- und die Vormittagsstunden nutzen und jetzt fängt sozusagen eher der administrative Teil meines Tages an, also mit Steuer und Mails beantworten und solche Sachen, ja.
Also eher der Mensch für die erste Tageshälfte und die zweite Tageshälfte ist dann sozusagen der administrative Teil. Ich bedanke mich und Sie können beim letzten Mal, wir hatten es schon mal gesprochen, haben sich einen, ich weiß gar nicht mehr welchen, Song von Gerhard Gundermann ausgesucht. Sie können das jetzt wieder tun. Sie können auch gerne aber den gleichen nehmen. Wenn ich ihn höre, weiß ich, ob der es gewesen ist.
Also ich weiß nicht, ob ich mir letztens ausgesucht habe, mein zweitbester Sommer.
Nee. Also, aber dann können wir den gerne spielen.
Das wäre ja schön. Ja, mein zweitbester Sommer, den würde ich gerne hören.
Gut, danke schön.
Danke auch.